Diese Woche gibt es bei Quoten-FM gleich drei Themen. Wir starten bei Wetten, das machen musikalisch weiter mit dem ESC und kommen zu MTV. Los geht's. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Mein Name ist Fabian Riedner und mir virtuell gegenüber sitzt Mario Thunert. Hallo.
Warte mal, Fabian, ich muss gerade noch kurz einparken. Ach so. Entschuldigung, ich habe gerade noch meinen Bagger in die Garage gestellt. Den habe ich noch sauber gemacht, damit ich mich bewerben kann.
Genau. Die Frage ist natürlich, wir wollen heute darüber reden, dass die Sendung zurückkommt, vermutlich einmal jährlich, bei Erfolg vielleicht auch öfters, mit Tom und Bill Kaulitz. Die sollen das ja moderieren. Wir haben bei Quotenmeter auch schon am Freitag kritisch drauf geguckt, dass die zwei ja quotenmäßig nicht so überzeugt haben und wollen jetzt hier bei uns in der Sendung mal darüber diskutieren, ob das Format mit denen erfolgreich werden wird. Und ich sage schon mal in deine Richtung, wenn du die gute alte Baggerwette rausholst, dann wird es mit dem Erfolg gar nichts.
Oh doch, das wird was. Und soll ich dir sagen, das kann nur funktionieren.
Mit dem Bagger, mit alten Baggerwetten.
Ja, selbstverständlich. Was denkst du denn? Also, ganz ehrlich, ne, Fabian, ich habe das jetzt jahrelang trainiert, ja? Die Baggermarke am Geschmack zu erkennen. Das heißt, ich lecke einfach nur einmal am Metall des Baggers, einfach nur einmal an der Motorhaube und schon sage ich dir, welche Marke das ist, welches Modell, welches Baujahr.
Da bin ich
Wenn
gespannt.
Das nicht funktioniert, ne, dann...
Also das kann funktionieren, aber ich glaube nicht, dass vielleicht die Moderatoren so funktionieren werden. In diesem Korsett.
Vielleicht wird Bill Kaulitz ein Korsett tragen.
Man weiß es nicht, aber darüber möchte ich...
Es wird ihm stehen.
Ja, lustig, ist das, so. Lustig ist das ja, die kommen ja aus Leipzig, Bill und Tom. Und einen Katzenwurf entfernt, also sie können im Hotel Mama übernachten. Und in Halle an der Saale wird die Sendung aufgezeichnet.
Hast du schon Insider-Informationen, die ich nicht habe?
Nee, ist alles also, offiziell.
Ist schon offiziell, dass das aus Halle kommt?
Genau.
Am 5. Dezember? Oder aus einer Halle? Bist du dir sicher, aus Halle oder einer Halle?
Es kommt aus einer Halle an der Saale.
An der Halle an der Saale. Ja,
genau.
Okay, ja. Cool. Ja, ich dachte immer, die kommen aus Magdeburg, aber Leipzig, okay, bist du sicher?
Kommen die aus Magdeburg?
Vielleicht weiß ich mich dann auch vertrauen. Auf jeden Fall irgendwie Sachsen-Anhalt, glaube ich, ne? Sachsen-Anhalt, irgendwie Ostdeutschland, auf jeden Fall.
Ja, sie sind geboren in Leipzig zumindest. Aber sie sind aufgewachsen in Magdeburg, also wird dann doch der Weg ein bisschen weiter.
Okay, hatten vielleicht wir beide dann, irgendwo recht.
Ja, ich kann dir aber sagen, in welchem Hotel die wir dann wahrscheinlich übernachten.
Im Hilton.
In Leipzig.
Ne, gibt's da eins?
Ich glaube schon, das ist das Gilfa-Oferim-Hotel. Ich weiß, dass ziemlich viele Leute dort immer untergebracht werden. Das ist so bei den Öffentlich-Rechtlichen so die Standard-Hotels. Aber wer weiß.
Okay. Also dann so mit goldenen Badewannen und goldenen Waschbecken und so.
Das weiß ich nicht, aber das ist vielleicht eine Art bayerischer Hof in Leipzig.
Mhm. Okay. Gut, dann muss man nur aufpassen, wenn man dann da in der Warteschlange steht, dann sollte man sich etwas gedulden, aber dann wird es schon funktionieren. Genau. Aber vielleicht hören wir dann demnächst im Dschungelcamp noch etwas drüber.
Wieso im Dschungel?
Genau zugetragen.
Ach so, ja, wir sind jetzt bei Gil Oferim. Nee, ich wollte mal bei Wetten, dass bleiben mit Tom und Bill Kaulitz, weil die Sendung kam ja jetzt mit Thomas Gottschalk nochmal zurück, hat er nochmal
ausgeblutet.
Ja, nein, ich wollte erst mal sagen, dass sie, glaube ich, erst mal 17 Millionen Zuschauer hatten, 15 Millionen. Ja.
Mhm, genau.
Dann ist es mit der zweiten Ausgabe gesunken, deutlich. Und dann gab es ja nochmal das Ende von Thomas Gottschalk, hat 3 Ausgaben gemacht und jetzt eben den Wechsel. Und wir haben bei Quotenmeter auch schon mal drauf geguckt und haben festgestellt, überall, wo Tom und Bill Kaulitz dabei waren, beim klassischen Fernsehen, da hat es nicht so funktioniert. Jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen Angst, dass die Sendung völlig abschmieren könnte.
Ja, ich glaube, diese Angst, die ist ein Stück weit durchaus berechtigt, weil zugegebenermaßen im linearen TV haben sie es jetzt noch nicht so bewiesen, dass sie die großen Massen vor die Bildschirme ziehen. Anders sieht es natürlich, ich sage jetzt mal, online aus. Eher vielleicht auch in jüngeren Zielgruppen. Also zum Beispiel mit ihrem Podcast sind sie sehr erfolgreich. Der befindet sich oft unter den Top 5 der deutschen Podcasts, manchmal auch auf Platz 1, also kann man unumwunden so zuschreiben, ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Ich denke, mit Kaulitz und Kaulitz bei Netflix sind sie nicht unerfolgreich. Deshalb muss man da sicherlich auch gucken, welche Zielgruppen sprechen sie an, welche Zielgruppen sprechen sie vielleicht nicht an und könnte das zu einem Problem werden. Also da ist dann aber auch die Frage, welchen Anspruch stellt das ZDF dann an die Sendung? Also stellen sie dann wirklich noch den Anspruch, wirklich auch in der Breite 8-9 Millionen Zuschauer zu erreichen? Oder positionieren sie das komplett um und sind auch zufrieden, wenn das vielleicht nur 4 Millionen zieht und dafür vielleicht zu einem größeren Teil auch wieder jüngere Zuschauer, also so eine Art Verlagerung irgendwie da auch hinzukriegen? Also mehr junges Publikum als bisher ins Programm zu ziehen. Wenn sie das als Anspruch ausgeben, könnte ich mir vorstellen, dass es realistischer sein könnte, diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Weil klar, die beiden haben irgendwie eine besondere Publikumsansprache. Das ist vielleicht eine Publikumsansprache, die so ältere Generationen eher nicht gewohnt sind und sich vielleicht ein bisschen schwer damit tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest auch ein Teilfaktor sein könnte, warum bisher ihre Sendung, wenn sie jetzt bei DSDS waren, wenn sie That's My Jam moderiert haben, vielleicht nicht so viel in der Breite praktisch dann gezogen hat.
Ja, vielleicht liegt es aber auch immer wieder, wie du schon sagst, auch an dem obskuren Mix, dem auch Thomas Gottschalk immer Probleme, mit dem er Probleme bekommen hat, denn es war ja immer mal so, dass man so das Gefühl hatte, die Redaktion von Wetten, dass, die läuft immer wie so ein totes Küken umher oder ein Gockel, dessen Kopf man abgeschlagen hat, so irgendwie, die Sendung ist vorbei. Genau, die Sendung ist vorbei, die Quoten waren jetzt eine 500.000 schlechter und dann stellt man fest, wir hatten zu viel junges Publikum, wir müssen jetzt wie heißt der, den Modekönig, der vor ein paar Jahren verstorben ist, der muss jetzt wieder unbedingt eingeladen werden.
Karl Lagerfeld, meinst du?
Genau, da kam wieder Karl Lagerfeld, der musste dann in der nächsten Sendung dabei sein, denn man wollte wieder ein bisschen höher gehen und dann hatte man zu wenig Zuschauer und dann hat man gesagt, bei der Sendung, da brauchen wir jetzt vielleicht was Junges, vielleicht Anke Engelke.
Frigess.
Oder Jamie Oliver, ich gucke gerade die alten Sachen an, oder wir brauchen mehr Männer, dann hat man auch mal Franck Ribéry eingeladen. Und das war immer so ein Punkt, wo ich mich dann immer gefragt habe, ja, zieht's halt wenigstens ganz durch, dass sie da auch ein gutes Konzept hat, aber es war ja dann auch teilweise noch schlimmer bei den Markus-Lanz-Folgen, wo man dann tatsächlich noch wilder irgendwie alles durcheinander geworfen hat. Also es gab ja zum Beispiel da auch die Lanz-Challenge und dann gab es ein bisschen Kritik und dann wurde die auch schon wieder abgeschafft, weil Markus Lanz vielleicht gut und sportlich war. Ja.
Ja, genau. Also ich glaube, das wird sozusagen eine Herausforderung, da so ein bisschen Klarheit reinzukriegen und dann eben zu gucken, was wollen wir eigentlich? Wen wollen wir eigentlich wen wollen wir abschalten? Wen wollen wir ansprechen? Hier auch wieder hat Olli Kalkofe es bei mir im Podcast sehr gut auf den Punkt gebracht, glaube ich. So dieses, wir sprechen irgendwie den 10-Jährigen und die 99-jährige Oma gleichzeitig an. Das ist natürlich heutzutage sehr schwer geworden, ne?
Und ja, ich glaube, es ist nicht nur schwer geworden.
Wenn du so wieder dran gehst und so einen bunten Gemischtwarenladen da auf die Beine stellst und dann praktisch so ein bisschen Bill und Tom da als Fremdkörper da auf die Bühne stellst, ich glaube, dann kannst du dir sicher sein, dass es nicht funktioniert. Wenn es funktionieren soll, dann musst du das auch auf die zwei zuschneiden und dann, glaube ich, musst du auch einfach kaufen, dass sich davon nicht alle angesprochen fühlen. Weil das generell heutzutage nicht mehr geht. Und ich glaube, da müssen sie dann sich entscheiden, dass sie dazu bereit sind und dann aber auch wirklich spitz sein. Also jetzt nicht so in Form von geil, also scharf, sexuell, sondern spitz im Konzept, also in der konzeptionellen Ausrichtung, ne? Dass sie dann auch wirklich sagen, gut, dann richten wir die Sendung ein bisschen juveniler aus, sind aber spitzer in der Zielgruppe und machen das dann aber auch richtig. Und dann ist es aber auch in Ordnung, wenn wir bestimmte Publikumsschichten eben nicht mehr damit ansprechen. Also ich glaube, das wird dann die Entscheidung sein. Und grundsätzlich glaube ich, wenn man dann auf diesem Niveau es schaffen sollte, eine gute Unterhaltung zu liefern, ich glaube, dann könnte man zumindest auch mal Werbung dafür betreiben, dass man vielleicht sich doch noch ein paar andere Leute davon auch überzeugen lassen, weil es einfach dann gute Unterhaltung ist. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, irgendwie
einsteigen. Also gerade die Sendung hat sich ja eigentlich auch immer mit den Gastgebern verändert. Also Thomas Gottschalk war so ein bisschen mehr der Schwätzer im Gegensatz zu Frank Elstner. Deswegen wurde die Sendung umgebaut. Also ich kann mir da zum Beispiel auch gut vorstellen, dass die beiden dann nicht irgendwie von der Treppe irgendwie runterkommen, sondern vielleicht auf einer Bühne stehen und einfach die Wetten-das-Hymne mit ihrer Band performen. Und dass du dann wirklich sagst, ach komm, scheiß drauf, wir nehmen schlechte Quoten in Kauf, aber dass es vielleicht auch am Abend sich so rumspricht, das könnte vielleicht eine gute Musik sein und dann kannst du vielleicht in dem Fall jetzt nicht Harrison Ford einladen, sondern solltest vielleicht dann wirklich gucken, hast du Leute, mit denen du jammen kannst, auch irgendwie sowas, dass du da mehr in die Musik reingehst, dass die Wetten vielleicht auch ein bisschen was mit Instrumenten zu tun haben oder irgendwie vielleicht verschiedene Geräusche, also so ein bisschen auch gerade bei der Auftaktsendung, zwar nicht alles, aber schon ein bisschen mehr mit Musik verteilen, vielleicht auch ein bisschen Magdeburg trifft, vielleicht auch Großstadt, Los Angeles, vielleicht da irgendwie was zu versuchen, dass man vielleicht dann auch sagt, man holt jetzt eben vielleicht auch mal Nachwuchskünstler aus Magdeburg oder aus dem Osten und sagt dann, guck mal, vielleicht ist das auch der nächste Star. Also da ist viel möglich, allerdings muss man auch das Konzept richtig aufbereiten und würde, also ich kann mir leider vorstellen, dass auch irgendjemand vom ZDF am Ende wieder durchsetzt, dass das Ding wie das bisherige Wetten, dass aufgebaut wird.
Ja, also ich würde das auch für möglich halten. Ich finde, wir müssen fair sein und die Chance einräumen, dass es nicht so ist. Aber klar ist es auch legitim zu benennen, dass es dieses Risiko gibt, ja. Und ich sehe auch dieses Risiko, dass es so kommen könnte. Und wenn es so kommt, sage ich dir, wird das so ein Flop wie, denn sie wissen nicht, was passiert. Weil dann ist es einfach so, dass du sagst, wir haben hier diese bekannte Marke und die lassen wir so, wie sie ist, so wie du es gerade ausgeführt hast. Und dann kleben wir da einfach nur neue Namen drauf und dann kaufen wir uns eigentlich nur den Namen der beiden ein, weil wir denken, ach, wenn wir den Namen haben, die werden schon ordentlich Publikum ziehen, gerade auch jüngeres Publikum, weil sie in diesen Publikumsgruppen gerade mit ihrem Podcast und mit Kaulitz und Kaulitz sehr erfolgreich sind und dann werden die schon auch Wetten, dass einschalten. Und das ist halt immer so ein bisschen, also damit führst du halt das Publikum immer so mit dem Ring durch der Manege, würde ich am Böhmermann sagen, ne? Weil du dann irgendwie denkst, ach ja, gut, dann hast du zwei bekannte Namen, Wetten, dass und Kaulitz und die Päckste nebeneinander und als Ergebnis wird schon was Gutes rauskommen, da gucken die Leute schon zu. Davon lassen die Leute sich halt heutzutage nicht mehr überzeugen, sondern wenn das dann eben keine, auch wenn da bekannte Namen sind, die aber keine überzeugende, auch inhaltliche Kombination schaffen, schalten die Leute dann halt auch wieder ab.
Genau.
Und genau das ist jetzt die Challenge, die das ZDF hat. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie das nicht schaffen, wird das so ein Flop, denn sie wissen nicht, was passiert.
Ja, genau, hast du ja gerade schon gesagt. Ich möchte weitermachen, denn wir wollten in unserer Sendezeit noch über zwei weitere Themen reden. Und der ESC-Vorentscheid beispielsweise kriegt jetzt wieder die große Bühne, Samstagabend, 20.15 Uhr. Davor war es manchmal im ersten um 23 Uhr zu sehen. Einen bekannten Namen gibt's, es ist Sarah Engels. Ansonsten viele kleinere Künstler, aber zumindest, dass die ARD mal 20.15 Uhr wieder freiräumt, das ist doch schon mal schön.
Also es ist zumindest ein Statement, dass sie jetzt nicht gesagt haben, okay, wenn jetzt Stefan Raab weg ist, dann verfrachten wir das Ganze wieder. Wann haben sie das ausgestrahlt? Um 21.45
Uhr? Teilweise auch später, ja, aber noch Freitag später. 23 Uhr war, glaube ich, auch schon mal der Fall.
Okay, ja, auf jeden Fall, ja, das ist ein Statement, das ist ein Statement, dass sie sagen, ja, wir sind bereit, die Primetime dafür freizuräumen, deswegen glauben wir daran, finde ich grundsätzlich gut. Du hast es gerade angesprochen, Sarah Engels macht mit, ist sicherlich der bekannteste Name im Mainstream, der dabei ist. Ich habe jetzt in ihren Song reingehört, der Fire heißt, und muss aber leider sagen, dass mich der Song ziemlich enttäuscht, also ich glaube nicht, dass sie gewinnen wird. Sorry for that, aber ich habe jetzt den Song gehört und ich glaube nicht, dass das jetzt der Song sein wird, mit dem wir da antreten beim ESC.
Ja, aber Sarah Engels kann auch auf dich sauer sein, denn ich höre jetzt den Oliver Pocher Podcast mit ihrem Ex-Mann. Und deswegen, ja, wenn du das sagst und ich mache mich jetzt stark für Pedro und dann sind wir halt Team Pedro, wenn jetzt Sarah Engels dann nicht mehr...
Aber ich muss erst sagen, wenn ich mich zwischen Pietro und Sarah entscheiden würde, wäre ich immer Team Sarah. Und eigentlich bin ich auch total Team Sarah, weil ich sie wirklich für eine grandiose Sängerin halte. Aber ich glaube, hier ist es leider wieder der Fall, dass sie dort mit einem falschen Song antritt.
Darf ich dir ganz kurz sagen, ich habe vor bestimmt 10 Jahren mal eine Doku-Soap gesehen. Da ist sie nach Nashville gegangen bei RTL 2, um ihr neues Album aufzunehmen. Und da fand ich sie wirklich sympathisch in dieser Doku-Soap. Die habe ich auch komplett angeguckt.
Also ich finde sie grundsätzlich sowieso sympathisch und zum Beispiel, wo sie mich total beeindruckt hat, war bei The Mask Singer. Also so zu Zeiten, zu denen ich das noch geguckt habe, weil das da noch nicht so ausgelutscht war. Und ich glaube, da war sie ja irgendwie so ein Engel oder so, glaube ich. Oder irgendwie so eine Eiskönigin, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, da hat sie oft Balladen gesungen und da hat sie wirklich einen rausgehauen und wirklich ganz starker Live-Gesang und so ganz toll und wo man wirklich nur zu dem Schluss kommen konnte, dass es eigentlich ein großes Versäumnis ist. Ich glaube, das hat da irgendeiner aus der Jury hatte das da, oder aus dem Rateteam damals so formuliert, ich glaube, Brut Moschner war es oder jemand anders, dass es ein großes Versäumnis ist, dass es nicht geschafft wurde, dieser starken Stimme mal wirklich einen geilen Song, richtig geile Ballade auf den Leib zu schreiben, weil das ist eigentlich internationales Format, was sie damit hat mit ihrer Stimme. Und wenn sie da jetzt eine richtig geile Ballade an die Hand bekommen hätte, zum Beispiel jetzt beim Vorentscheid, so wie dass beim letzten Vorentscheid dieser Moskina, hieß er, glaube ich, hatte, zum Beispiel. Ich glaube, das hätte richtig geil funktionieren können. Und das hätte ich mir super vorstellen können, dass Sarah dann für uns beim ESC mit einer richtig geilen Ballade antritt, wo sie nochmal richtig einen rausschmettert. Also, das hätte ich gesehen. Muss leider aber jetzt sagen, dass dieser Song Fire jetzt so ziemlich überproduziertes, nichtssagendes Radiogewäsch ist, leider. Also gibt mir nichts, der Song. Wer ja noch so ein bisschen auch Bekanntheit hat im Fernsehen, ist ja die Malu Lovis, heißt sie, glaube ich. Und die hat gewonnen in der 13. Staffel von The Voice of Germany. Und die macht auch mit. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie vielleicht das Rennen macht, weil ihr Song When I'm With You, der hat für mich ein bisschen was Spezielleres. Also der Text ist jetzt auch nicht so wahnsinnig weltbewegend, aber so vom Melodischen hat er so ein bisschen was, was mich irgendwie ein bisschen eher schon catcht und irgendwie so ein bisschen mehr Textur hat und irgendwie, wo ich mir vorstellen könnte, dass der vielleicht Spaß machen kann, der Song.
Okay.
Wie stehst du zum Kandidatenfeld? Hast du einen anderen Favoriten? Hast du einen anderen Favoritin?
Ich habe tatsächlich noch nicht reingehört, weil das habe ich dir überlassen. Ich habe mich tatsächlich privat diese Woche sehr viel mit Filmen beschäftigt, denn es ist ja auch am Donnerstag kamen die Oscar-Nominierungen rein. Deswegen habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen und habe ein paar Filme geguckt. Ja, aber du, welchen klaren Favoriten hast du oder sagst du, das könnte jeder werden? Gibt es vielleicht noch eine Wildcard für Stefan Raab, wie schon mal?
Nee, also worauf ich hinaus wollte,
Könnte vielleicht mit so, wir kiffen weil anfangen.
Aber ich sag das jetzt nicht, weil ich dich auslachen will, sondern weil tatsächlich so auch ein Song heißt. Und zwar von Molly Sue. Und der Song heißt Optimist, aber in Klammern hahaha. Und das ist tatsächlich eher so ein Song, der geht eher so in die balladige Richtung. Und so vom Text sehr plakativ. Also sie singt einfach, dass sie ein Optimist ist, ja.
Kehrst und es ist hahaha, heißt es dann, dass es ironisch ist, oder?
Ja, kann sein. Fände ich smart, wenn es so wäre. Ehrlicherweise konnte ich nur in die ersten 30 Sekunden reinhören und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hahaha da schon zum Tragen gekommen ist. Das heißt, es kann sein, dass wir da noch einen Cliffhanger haben.
Und das wäre jedoch formidabel.
Das wäre formidabel, absolut. Auf jeden Fall, ehrlicherweise, aus diesem ganzen anderen Teilnehmerfeld, da gibt es dann halt noch ein paar andere, wie die Laura Nah, dann gibt es Dreamboy The Band, Bela, gibt es übrigens fast alle aus Berlin, krass. Ragazzi, auch alle aus Berlin, mit Ciao Ragazzi. Aber das hat mich jetzt alles so nicht richtig überzeugt. Ist teilweise auch ein bisschen nischig, wie jetzt da im Fall Ragazzi. Deswegen, ehrlicherweise, sehe ich momentan nur bei dem, was ich jetzt gehört habe, es gibt immer nur 30 Sekunden zum Hören, nur die Molly Sue und die Malu Lovis oder Lovis, die ich für mich in Betracht ziehen würde, die für uns da zum ESC fahren könnten und den Vorentscheid für sich entscheiden. Also momentan kann ich mir nur vorstellen, dass es sich tatsächlich zwischen den zwei entscheiden wird. Und das sind auch für mich die zwei stärksten Stimmen. Ich glaube, die stärkste Stimme für mich, so wie es jetzt beurteilen kann aufgrund dieser kleinen Schnipsel, ist die Molly Sue. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn sie diese Ballade Optimist, ich weiß jetzt, wie gesagt, ne, nicht wie lang der Song insgesamt ist, Balladen tendieren ja manchmal dazu, auch ein bisschen länger zu sein, wenn es da dann nochmal ein paar Spannungskurven gibt, wo sie dann auch nochmal richtig hochgehen kann mit ihrer Stimme und dann nochmal richtig, vielleicht so ein bisschen einen raushauen kann, so noch ein bisschen die Nerven kitzeln kann, könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass sie da stimmlich praktisch punkten kann, weil die letzten Eurovision Song Contests ja immer irgendwie starke stimmliche Leistungen letztendlich dann zum Sieger hatten. Letztes Jahr mit JJ, der ja auch richtig einen getrümmert hat. Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit, dass wenn diese Ballade dann hinten raus nochmal ein paar Stärken entwickelt. Ich lasse mich mal überraschen und bin gespannt. Aber es gibt ja nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Moderation. Was sagst du denn zu Hazel Burger?
Ja, die hat auch bewiesen, dass sie beim ESC ganz gut moderieren konnte. Also warum nicht? Auf jeden Fall. Und hast du gewusst, dass Barbara Schöneberger, die dann auch moderiert, die moderiert auch die Veranstaltung in Österreich?
Nee, hör doch auf.
Doch, ist so.
Okay, also es ist natürlich irgendwie alles weg, gell?
Ja.
Wahrscheinlich moderiert die dann, wenn die dann gerade ist, da in Österreich auch noch irgendwie so eine Möbelhauseröffnung oder so.
Ja, vielleicht hat einfach Arabella Kiesbauer dieses Mal keine. Nee, moderiert die nicht auch? Wer moderiert dann eigentlich den ESC dann aus Dings? Wir werden sehen.
Ich weiß ehrlicherweise noch nicht, ob es feststeht, aber ich glaube, Arabella Kiesbauer war zumindest schon im Gespräch, ja.
Ja.
Und sie wird es sicherlich auch sehr gut machen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde Hazel Brugger eigentlich total schöne Besetzung dafür und ich meine, wir haben im letzten Jahr war das noch, haben wir ja auch über den ESC gesprochen und haben ja auch ihre Moderation explizit gelobt und auch praktisch die Qualitäten hervorgehoben, für die sie jetzt praktisch auch besetzt wurde, also dass sie wirklich eine Selbstironie da reingebracht hat, eine schöne humoristische Ebene, die sie da auf die Bühne gebracht hat beim ESC und was jetzt eben auch Qualitäten waren, die einen Ausschlag gegeben haben, um sie für den deutschen Vorentscheid zu besetzen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was mich irgendwie so ein bisschen irritiert im Kopf immer noch. Ich weiß, das sind auch vielleicht so sehr starre Grenzen, die ich nur für mich so habe, und andere das vielleicht anders sehen. Also sie hat ja den ESC in der Schweiz für die Schweiz moderiert, eben weil auch einfach die Schweiz
auf Englisch.
Nee, ja. Ja gut, auf Englisch natürlich schon, aber trotzdem war es ja nun mal so, dass sie dann eben einfach auch praktisch so ihre Nation, also sie kommt ja eben aus der Schweiz, vertreten hat dort. Und ja, und jetzt moderiert sie halt dann den deutschen Vorentscheid. Und letztens war sie praktisch noch auf der Schweiz-Seite. Deswegen, ja, ist es für mich ein bisschen schwierig, das im Kopf zusammenzukriegen, weil das ist ja grundsätzlich schon eine Konkurrenz. Und ich frage mich dann, mit wem identifiziert sie sich eigentlich? Ja, also drückt sie dann dem deutschen Teilnehmer, der deutschen Teilnehmerin die Daumen oder doch den Schweizern, die ja dieses Jahr auch wieder antreten, logischerweise?
Ich glaube, sie drückt beiden natürlich die Daumen, weil sie ja selber lange schon in Deutschland lebt. Aber bevor wir jetzt um solche Debatten,
gut, ja.
Ich habe noch ein drittes Thema und da wird es jetzt kurios, denn wir reden über Musik die ganze Zeit und kommen jetzt zu Music Television, Abkürzung MTV, und das ist ein ganz komischer Sender in den USA. Also da kommt irgendwie den halben Tag Big Bang Theory oder irgendwie inzwischen das abgesetzte Ridiculousness, wovon es auch teilweise 3 neue Folgen am Abend gab. Und jetzt läuft da eigentlich nur noch RuPaul's Drag Race am Freitagabend und, glaube ich, noch eine Sendung am Dienstag. Und ansonsten kommen da 2 Sendungen pro Tag. Und da fragt man sich dann schon, wie kann man denn so eine Marke eigentlich so gegen die Wand schmettern, wie Paramount das dort eben gemacht hat. Und wenn man die Marke dann schon so gegen die Wand zerstören möchte, wundert mich dann so ein bisschen. Es gibt ja auch, irgendwann hat man eine Produktionsfirma umbenannt in MTV Television. Und dass man da jetzt zum Beispiel nicht auch irgendwelche Paramount-Serien ausstrahlt, ja, wundert mich dann schon. Und wie gesagt, es ist jetzt nächste Woche Dienstag am 27. Da kommt von Mitternacht kommt Ridiculousness bis 18 Uhr, dann kommt eine alte Folge von Caught in the Act bis 8 Uhr, dann kommt eine neue Folge und dann kommen noch 3 alte Folgen. Quatsch, das bis 2 kommen Uhr nachts, nee, bis 3 Uhr nachts kommen alte Folgen. Dann am Mittwoch geht es auch, ja, also ist scheißegal, ist ein scheiß Sender. Die Programmvielfalt ist ja wirklich extrem schlecht. Da kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du da irgendwie mal 5 Stunden Musikfernsehen drin hast, auch so wahllos und lieblos zusammengemischt, dass dann es auch keinen Sinn mehr macht, dann irgendwelche Musikstrecken anzubieten. Stört ja dann auch nur, wenn du da irgendwie 20 Stunden Big Bang Theory zeigst.
Also das ist natürlich eigentlich der Kern, worauf du hinaus willst, ne? Also dass die Meldung ja eigentlich die ist, dass es auf MTV jetzt keine Musikvideos mehr gibt. Und deswegen zumindest auch, wenn man, also ich habe den Sender sowieso eigentlich schon nicht mehr richtig wahrgenommen, aber zumindest wenn man es jetzt auf dem Blatt Papier betrachtet, ist das vielleicht dann nochmal wirklich jetzt der absolute Einschnitt und wirklich das absolute Ende dieser Ära. Darauf willst du hinaus, oder nicht?
Und darauf möchte ich mit dir hinaus. Kann natürlich sein, genau, dass du sagst, ein Sender muss sich verändern. ProSieben war auch früher der große Seriensender, auch in der Primetime. Und jetzt zeigt man da eigentlich so gut wie gar keine Serien mehr, sondern nur noch Shows und Clipshows. Ich bin allerdings anderer Meinung. Ich finde bei einem, auch weil es einen Streamingdienst gibt namens Paramount Plus, hätte man auch immer noch 1-2 Musiksendungen produzieren können. Du hättest auch am Vormittag, wo eh nicht so viele Leute Fernsehen gucken können, ruhig auch ein paar Stunden Musikfernsehen zeigen. Und du hättest vor allem auch immer so Themen-Specials auch zusammenmixen können.
Es ist halt die Frage, was für Musiksendung hättest du dann gezeigt, ja?
Ja, ich hätte zum Beispiel eine Sendung mit den neuesten Singles und vielleicht eine gute Top 25 hätte ich Freitag gezeigt.
Wäre das dann für dich eine Sendung gewesen, wo einfach nur Musikvideos aneinander geklippt sind? Oder wie hätte sich diese Sendung dann zusammengesetzt, inhaltlich?
Das muss man einfach gucken. Ich glaube, in weiten Teilen der USA sind die Wege kurz, weil du natürlich auch ein großes Netz hast. Also CBS hätte da natürlich in Los Angeles auch die Künstler befragen können, in Nashville oder in New York oder in Miami teilweise, wo die ja alle beheimatet sind. Du hättest daraus so eine Sendung machen können, die du auch dann weltweit auf Paramount Plus verscherbelst und dann halt noch einfach eine unmoderierte Top 25. Wäre doch auch ganz nett gewesen. Und so hätte ich mir das vielleicht auch in Deutschland vorgestellt, dass es sowas wäre zumindest nicht schlecht gewesen.
Aber ganz ehrlich, also Künstler befragen, Interviewformate machen, sich inhaltlich stärker auseinandersetzen, bin ich bei dir. Was so unmoderierte Top 25 betrifft, das ist doch einfach das, was sich herausgestellt hat, einfach im klassischen linearen Musikfernsehen nicht mehr funktioniert. Das guckt keiner mehr. Und deswegen lohnt sich das für die einfach nicht mehr. Und deswegen haben sie sich jetzt auch entschieden, diesen Sender so einzustellen in der bisherigen Form. Und da kann man jetzt dann drüber sagen, diskutieren, ja, ist das nicht vielleicht auch einfach eine folgerichtige Entscheidung, wenn es einfach nur mal so ist, dass wenn du im linearen Fernsehen einfach nur irgendwie unmoderierte Musikstrecken zeigst, irgendwelche
ja, aber nicht nur
unmoderierten
das,
Playlists,
aber es
dann
ja,
es guckt das ja vielleicht niemand mehr im linearen Fernsehen, sondern das ist dann vielleicht was auf anderen Wegen heutzutage
ja,
einfach kommuniziert,
konsumiert wird. Ja, aber da verstehst du jetzt gerade meine Aussage falsch. Ich rede von einer okay. Sendung in der Woche, einmal die Top 25. Aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Es gibt keine Bandporträts beispielsweise in Dokumentarform. Es gibt ja. noch nicht mal bei MTV beispielsweise zum Beispiel Formate, wie jetzt wir in Deutschland kennen, mit 100 Songs, die die Welt bewegten. Also einfach Musik, Dokumentar, was ja eigentlich auch bei immer wieder auch bei Paramount Plus läuft. Du hast die MTV Unplugged weltweit, die dir zur Verfügung stehen, die du auch senden ja. könntest. Aber dafür gibt es ja. keine regelmäßigen Sendeplätze. Und wenn du keine regelmäßigen Sendeplätze hast, dann kannst du dein Format ja sowieso gegen die Wand werfen.
Ja, oder zum Beispiel im Streaming auswerten einfach dann, was vielleicht Paramount dann eher machen würde, wenn sie so eine Sendung hätten. Aber ja, ich sag mal, es ist halt einfach schwierig, wenn du sagst, du machst einzelne Musikformate, dann die Zeit dazwischen zu füllen.
Ja, aber
und die Zeit dazwischen.
Da musst du ja nicht Musiksender für. Also du musst den ganzen, wie ich sage, du musst nicht den ganzen Tag Musik zeigen. Aber nee. Wenn du jetzt zum Beispiel ein, das ist Paramount und in den USA zahlen die Kabelnetzbetreiber ja auch viel Geld. Und wenn die irgendwann sehen, ey, die zeigen den ganzen Tag nur noch Big Bang Theory, also das. Dann schmeißen wir den Kanal raus und zahlen an Paramount auch nichts mehr.
Ja, aber die Frage ist ja irgendwie, wenn du das weiter MTV nennen willst und das auch weiter als Musiksender oder als Musikfernsehen ausgibst, dann musst du das ja auch inhaltlich irgendwie rechtfertigen. Und dann musst du ja eigentlich normalerweise den Anspruch stellen, dass du dann irgendwie zumindest einen Hauptteil deines Programms dann eben halt auch mit Musik in welcher Aufbereitung und in welcher Form auch immer bestreitest. So, und das ist ja dann die Herausforderung, dass wenn du sagst, du würdest einzelne Sendungen platzieren, die vielleicht Sinn machen könnten, zum Beispiel an einzelnen Abenden, ist ja die Herausforderung, die Zwischenräume dann zu platzieren. Und ich glaube einfach, das ist das ganz große Problem. Deswegen sehe ich tatsächlich es zwiegespalten. Also ich bin so ein bisschen halb bei dir, halb nicht. Also so ein wirklich MTV als rein Musiksender kann ich mir einfach heutzutage nicht mehr vorstellen, weil ich glaube einfach, dass du das heutzutage nicht mehr gefüllt bekommst. Was ich mir eigentlich vorstellen könnte, was attraktiv wäre, ist so eine Art Kultursender. Also sowas ähnliches wie Dreisat. Die zeigen doch auch Konzertausschnitte. Und das ist doch auch recht erfolgreich. Und irgendwie, das ist irgendwie eine bekannte Marke. Also dieses Pop Around the Clock gibt es und noch ein paar andere Sachen. Und wenn du da einen Kultursender machst, wo du sagst, da machst du auch Musikfernsehen, aber bedienst eben auch andere Kulturaspekte, wie zum Beispiel Festivals, wie zum Beispiel, was gibt es noch, aber auch Filmfestivals dann zum Beispiel. Oder du bedienst auch Literatur, also einfach unterschiedliche Kulturinhalte, dann könnte sozusagen Musikfernsehen in bestimmten Teilen und an bestimmten Tagen des Programms Teil sein dieses Kultursenders. Ich glaube, dass das funktionieren könnte. Dann müsstest du aber tatsächlich, wie du es eben auch schon angedeutet hast, auch Sendungen liefern, die meiner Meinung nach ein bisschen stärker analytisch sind. Also was ich zum Beispiel attraktiv fände und was ja auch eine Unterscheidung zu einer YouTube- oder Spotify-Playlist aufmacht, ist, wenn du zum Beispiel eine Sendung hast, wo dann zum Beispiel auch Musikexperten eine Analyse geben und eine Einschätzung geben.
Ja, habe ich ja gesagt, mit Songs, die die Welt bewegen, wäre ja sowas.
Ja, das findet da zum Teil statt, ja. Man könnte vielleicht überlegen, ist das noch zu seicht oder ist das schon analytisch genug? Auf jeden Fall zu analysieren, mal richtig wirklich hart zu analysieren, warum ist eigentlich dieser Song gerade so erfolgreich und was gibt es gerade so für Tendenzen und was für Songs sind gerade im Streaming viral und dass man so das ein bisschen so aus einer kulturanalytischen Perspektive und popkulturell analytischen Perspektive macht, so dass man praktisch die Musik vielleicht auf anderem Wege im Internet konsumiert, aber das da eingeordnet bekommt, um so dieses kollektive Phänomen und diese kollektive Nutzung von Musik so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Es gibt zum Beispiel auf YouTube auch so Formate, die sich die Songs wirklich in ihrer Struktur, in ihrer Komposition angucken. Also zum Beispiel gibt es ein Video davon, zum Beispiel da hat jemand auf ganz tolle und unterhaltsame Weise analysiert, wie Lieblingsmensch von Namika aufgebaut ist und warum das ein Hit ist. Und sowas könnte man ja zum Beispiel machen. Also so ein paar Sachen, die dann auch wirklich mal tiefer gehen. Und
genau,
wo du auch wirklich einen Mehrwert hast. Genau, ja, und da bin ich ja auch bei dir. Das könnte ja auch an einzelnen Abenden funktionieren, wenn du da entsprechende Marken etablierst. Und ich glaube einfach, das könnte eine Kombination sein mit anderen Kultursendungen, wo du nicht in Anspruch hast, dass du wirklich Musikfernsehen am laufenden Band machen musst, was funktionieren könnte. Also halt so ein ähnliche, wie, ja, eigentlich sowas ähnliches wie ein Arte, nee, ja, vielleicht so eine Mischung aus Arte, Dreisat und MTV. Sowas könnte ich mir vorstellen, vielleicht das als Sender, wenn du da starke Gesichter dann etablierst, könnte das vielleicht attraktiv sein, aber anscheinend ist die Vorstellungskraft dafür nicht da oder vielleicht der Wille nicht da und vielleicht auch ist das Erfolgsversprechen.
Die Manpower ist vielleicht auch einfach nicht da. Vielleicht gibt es auch nur so und so viele gute Manager und der MTV-Manager ist halt jemand, der halt Montag um 9 Feierabend machen möchte, weil er das sein Programm geplant hat.
Ja, das kann sein. Das kann sein, dass das dann das Pech ist praktisch vom Musikfernsehen, dass da nicht die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen, die dann vielleicht auch eine Vision haben fürs Musikfernsehen.
Wir hatten das ja auch in Deutschland immer mal wieder, den Fall, dass du, wenn Manager gewisse Sender übernommen haben, dass es da dann eine Aufbruchstimmung gab. Und vielleicht ist es ja auch bei MTV so, dass es da halt einfach nur verwaltet wird, keine Aufbruchstimmung, auch dass die Gelder zusammengestrichen werden. Also ich finde tatsächlich, und das haben wir jetzt beide erläutert, wir würden uns wünschen, dass MTV einen anderen Kurs eingeschlagen hätte, also mehr hin zur aufs Spezielle hin, die Songs ausarbeiten, genau. Weil das Thema Musik ist ja so allgegenwärtig, Musik begegnet dir überall, aber es gibt eigentlich keinen wirklichen Ort, außer bei YouTube, wo man sich wirklich Zeit nimmt über, ja vielleicht noch im Radio, also bei Kulturradio, um über solche Songs mal zu reden.
Ja, absolut. Und ich sag mal, ja,
aber sind wir ehrlich, den Podcast zu der Folge, angefangen mit Wetten, dass, hört in den USA keiner. Also sind wir da doch ein bisschen auf verlorenem Posten. Sollten wir uns nichts einbilden, dass irgendwas besser wird. Also ja. Es tut mir leid. Vielleicht müssen wir nochmal einen Podcast auf Englisch machen. Den versteht auch keiner.
Englisch leider nicht. Ja. Aber was ich nochmal sagen wollte, ist, wo ich gerade so ein bisschen am Überlegen war, es gibt ja, glaube ich, durchaus ein Bedürfnis, auch Musik eben nicht nur fragmentiert, vereinzelt zu konsumieren, sondern eben halt auch in der Gemeinschaft das miteinander zu teilen und dass das wirklich auch ein kollektives Erlebnis ist. Ich glaube, dieses Bedürfnis, das ist weiter da. Und das, wenn du dir mal so Aussagen von Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlern anhörst, dann ist das auch genau das, was die sagen. Also die sagen nicht, dass es praktisch auch kein Bedürfnis mehr an Musikvideos oder so gibt, sondern die sagen eher, dass sich das verschoben hat.
Ja, und natürlich.
Wenn du jetzt zum Beispiel mal Festivals anguckst, die sind ja wirklich im Vergleich zum Musikfernsehen, in der Zeit, in der sich das Musikfernsehen praktisch abgeschafft hat, oder es die Leute abgeschafft haben, wie auch immer, sind ja praktisch in der Zeit Festivals in die Höhe geschossen. Also die Leute suchen ja praktisch schon Orte, wo sie dem auch in einer großen Menge zusammen Musik konsumieren können. Und wenn du dieses Kollektive praktisch stärker betonst und dann zum Beispiel Sendungen hast, wo du auch live auf Festivals bist und es irgendwie schaffst, ja, so ein Festival auch in einer Fernsehausstrahlung innerhalb von so einer Live-Sendung wirklich zu einem Erlebnis zu machen und wirklich dieses Live-Erlebnis wirklich zu transportieren, auch über den Fernsehbildschirm, das wäre praktisch, glaube ich, die Herausforderung, das wäre die Kunst und ich glaube, dass du damit ein Stück weit Erfolg haben könntest in einer gewissen Nische. Deswegen, ich glaube, das Bedürfnis gibt es. Die Frage ist dann, wie wird es bedient? Ich glaube aber ehrlicherweise jetzt nicht, dass bei Paramount da aktuell die Priorität drauf liegt, weil sie irgendwie, glaube ich, momentan ein paar andere Baustellen haben, ne?
Ja, also das Ding ist, wenn du den Leuten ja auch ein Budget gibst, dann funktioniert es auch. Ich möchte aber noch einen kleinen Tipp geben, denn von Montag bis Freitag gibt es bei Deutschlandfunk Kultur, der auf sowas Bock hat, die Tonart, von 15 bis 17 Uhr. Mhm. Und am Mittwoch zum Beispiel, da ging es um die Abkehr von der Gewalt und klar, die neue britische Rap-Musik, dann zwischen Melancholie und Euphorie, Christian Löffel, Until We Met Again und den dritten Teil der Reportage 50 Jahre Punk, eine Hair-Story des Punk, Annette Benjamin, und muss man gehört haben oder auch nicht, Klassik. Okay. Und da kann man sich, da gibt es auch noch Live-Sessions und sowas und wer auf sowas Bock hat, ist da ganz gut aufgehoben. Ja, und wer auf Mediengespräche Lust hat, ist bei uns beiden ganz gut aufgehoben. Aber jetzt auch schon wieder sind wir am Ende gelangt dieser heutigen Folge. Und ich wollte mich dafür bedanken, dass du da warst und wollte mich schon mal mit dir vielleicht auf nächste Woche verabreden.
Ja, sehr gerne. Die dann Verabredung nehme ich an. Wenn Wunderbar. Du einen ausgibst, bin ich dabei.
Wunderbar.
Wenn du das Bier bezahlst,
alles klar. Mit. Wunderbar. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.